Also wir sind nicht abhängig von dem, was wir in der Schule lernen oder was wir auf der Universität lernen. Wenn es ein bestimmtes Fach gibt oder eine bestimmte Disziplin, die uns interessiert, hat sicher schon jemand ein YouTube-Tutorial oder einen kleinen Online-Kurs dazu gestaltet.
Herzlich willkommen bei Tech She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie "Das kannst du doch nicht" oder "Das geht doch gar nicht". Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen.
Jetzt sind wir ja, ich glaube sogar derselbe Jahrgang, 1988, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wir sind beide im selben Jahr auf der Forbes 30 Under 30 Liste gestanden. Du natürlich mit einem Thema, das ich unglaublich bewundernswert finde, nämlich im Bereich der Wissenschaften. Wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Was ist da passiert? Wie konntest du so erfolgreich auch werden und so bekannt werden?
Ich weiß nicht, was Erfolg oder Bekanntheit, was es genau definiert. Was mich aber immer motiviert, ist einfach diese ein bisschen größere Version, etwas Gutes zu erreichen. Also mir ist das immer ganz wichtig, und und ich freue mich irrsinnig, dass ich auch inzwischen ein Team habe, mit dem ich gemeinsam arbeiten kann, dass wir eigentlich einen kleinen positiven Fußabdruck oder wenn es auch nur ein kleiner Zehenabdruck ist, hinterlassen können. Also die Welt ein Stückchen besser machen können. Und in unserem Fall durch die Informatik, durch Digitalisierung. Und das ist natürlich ein Themenbereich, der oft sehr kontrovers ist. Und wir wollen aber aufzeigen, also gerade auch zum Beispiel im Gaming-Bereich oder durch neue Technologien, was man damit eigentlich alles Gutes auch machen kann. Und vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, Sicherheit schaffen, positive Erfahrungen damit umsetzen.
Also nicht nur das, Technologie einen positiven Stellenwert zu geben, überhaupt einen Stellenwert zu geben in der Gesellschaft, sondern ja auch den E-Learning-Schwerpunkt, den teilen wir ja komplett miteinander. Ich habe das auch bei den Frauen, mit denen ich im Zuge des Tech She Likes Podcasts gesprochen habe, gemerkt und auch bei der Sammlung, die ich für die Plattform erstellt habe, dass gerade Frauen dieser Impact und Purpose sehr wichtig ist, und dass es auch in der Liste an Frauen, die ich zusammengestellt habe, eigentlich keine Frau gibt, die nicht nur zusätzlich zu dem, was sie macht im Job, noch eine sozialen Aktivität nachgeht. Du hast ja in wahrscheinlich vorwiegend auch unter Männern studiert, gehen wir davon aus, also es war sicher der Großteil damals, als du studiert hast, nur männlich, wie es wahrscheinlich bei mir war. Du bist heute ja auch Professorin und unterrichtest vor einer Gruppe, und die gehen wir davon aus, dass der Großteil wahrscheinlich ja nach wie vor nur Männer sind. Hast du das Gefühl, dass das nur bei den Frauen so wichtig ist, dieser Impact und Purpose, oder ist es eigentlich auch den Männern so wichtig, nur ja, kommunizieren die das nicht so nach außen oder stehen die da nicht so dafür ein?
Das kann ich ganz schwer beantworten. Ich weiß, innerhalb unseres Teams, und wir sind sehr durchmixt, haben wir alle die gleiche Vision. Und da ist uns allen das eigentlich sehr wichtig.
Ich habe in einem Vortrag von dir gehört, dass du ursprünglich mit dem Gedanken gespielt hast, Psychologie zu studieren, aber es ist dann trotzdem die Informatik geworden.
Für mich war das sicher keine Sofortentscheidung, tatsächlich in die Informatik zu gehen. Also es haben so unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Fachbereichen, also sei es die Psychologie oder vielleicht sogar Chemie oder Physik oder die Musik interessiert. Und das, was ich für mich aber dann während dem Studium entdeckt habe, also auch was sicher auch die Psychologie betrifft, dass ich in so vielen Anwendungsbereichen tätig sein kann. Und ja, natürlich, also die Psychologie ist ganz wichtig auch in einer Informatik oder vor allem genau diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist natürlich die Psychologie oder auch Soziologie was ganz, was Wichtiges. Und das sind immer noch Themenfelder, die mich ständig begleiten und ich freue mich auch einfach jeden Tag, dass ich in solchen interdisziplinären, transdisziplinären Projekten dann arbeiten kann, also zusammen dann mit Psychologinnen oder Soziologen.
Also ich habe das davor nicht gewusst, dass es so interdisziplinär ist, wie es ist, dass es so unglaublich viele Bereiche gibt, in die man Fuß fassen kann, dass es so unterschiedlich viele Disziplinen gibt, die ja miteinander verschwimmen. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich aufs Gaming fokussiert hast?
In jedem Studium, auch in der Informatik oder in Software Engineering, hat man dann doch einen speziellen Fokus. Und mein Fokus war dann doch die Entwicklung von verschiedenen E-Learning-Umgebungen. Und mir hat es dann aber auf jeden Fall mal auch weitergetrieben, weil ich schon sehe, dass gerade Lehre, Lernen ein Themenbereich ist, der manchmal zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und auf der anderen Seite gibt es dann große Bereiche, große Industrien, wie zum Beispiel die Games-Industrie, die sehr viel Expertise hat, Menschen zu begeistern, Menschen zu motivieren. Und dass man eigentlich meine persönlichen Motivatoren, dass ich einfach gesehen habe, was Games alles Positives bewirken können. Und dann hat es mir natürlich auch fasziniert, wie wir die positiven Elemente von Games dann in alle unterschiedlichen Bereiche, eben zum Beispiel Education, aber auch in medizinischen Bereichen umsetzen könnten.
Warum bist du eigentlich keine Spieleentwicklerin geworden? Ich meine jetzt gar nicht im universitären Kontext, sondern quasi am freien Markt, also in der Wirtschaft.
Also für mich ist das eigentlich so die schönste Erfahrung, die ich gerade machen kann, dass ich eigentlich eine Schnittstelle zwischen Universität und auch der Industrie und verschiedensten Bereichen bilden kann. Also die Gruppe, die leitet, wir beschäftigen uns ja wirklich ganz stark mit der Spieleentwicklung. Wir versuchen das auch sehr nah der Industrieerfahrung handzuhaben, also dass man wirklich auch Games with a Purpose machen, aber künstlerische Aspekte einbeziehen und da wirklich eigentlich industrienah arbeiten. Wir werden auch von der Industrie, also der Spielindustrie teilweise gefördert. Also ich freue mich da irrsinnig, dass ich so nah an der Spieleentwicklung und Industrie arbeiten kann. Ich organisiere ja auch jedes Jahr zusammen mit unserem Verein Game Development Graz die größte Spieleindustrie-Konferenz von Österreich. Also wir sind der Industrie glücklicherweise sehr nah und ich finde das auch ganz wichtig, dass unsere Studierenden dadurch auch der Industrie sehr nahe kommen.
Das heißt, du forschst auch nicht nur quasi zu den Spielen, du programmierst auch die Spiele selbst mit dem Team?
Nein, man programmiert Spiele ja nicht nur, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Da ist ja Kunst dabei, da ist Musik dabei, da ist natürlich technische Entwicklung dabei. Aber die Arbeitsgruppe, die ich leite, das ist das Game Lab Graz. GameLabGraz.com und unser Fokus ist wirklich die Erforschung und Entwicklung von Spielen und spielenahen Erfahrungen. Das heißt, wir machen da auf der einen Seite Datenanalysen, das wäre das Stichwort Data Analytics, Machine Learning, machen AI-Konzepte für Spiele, aber auf der anderen Seite versuchen wir auch Spiele und spielenahe Technologien zu verwenden, um ganz andere Bereiche, zum Beispiel eben Medizin oder Lernen oder Industrieapplikationen spielerischer zu gestalten oder durch Simulationselemente zu bereichern.
Was sind jetzt auch die Programmiersprachen, die du sprichst und mit denen du jetzt auch täglich in der Spieleentwicklung konfrontiert bist?
Ich weiß nicht, ob ich eine Programmiersprache spreche. Na, aber die Programmiersprachen, die ich halt voll gern verwende, Nonanet, also das sind zum Beispiel C#, das brauchen wir für Unity, C++. Aber im Grunde können wir vermutlich alle nach unserer Ausbildung.
Jetzt kennst ja du den Bereich in- und auswendig. Du weißt, woraus so ein Team besteht. Was sind da jetzt so konkrete Rollen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo man, wenn man sich dafür interessiert, wenn man selbst sehr gerne spielt, wenn man mit dem Gedanken spielt, auch in die Spielentwicklung, in sein Spielentwicklungsteam zu gehen, wo könnte man da eine Rolle, welche Rolle könnte man da einnehmen, außer jetzt die des Entwicklers, also wirklich des Softwareentwicklers, des Programmierers?
Stellen wir uns Assassin's Creed vor. Das kennen vielleicht viele der Zuhörenden. Das wäre ein Spiel, eine 3D-Welt, die in der Geschichte stattfindet. Ich laufe als Assassine durch diese Welt. Im Hintergrund höre ich ein Vogel kreischen, Musik startet. Das heißt, wir haben da die unterschiedlichsten Bereiche. Also wir haben da auf der einen Seite natürlich alles, was die Interaktion anbelangt, kommt aus dem Programmierbereich. Alles, was im künstlerischen Bereich ist, da haben wir 2D-Grafiken, wir haben 3D-Artists, die Modellierung quasi innehaben. Dann eventuell Architekten, die dabei helfen, die großen Monumente mitzugestalten. Dann haben wir Historiker und Historikerinnen, die da involviert sind, weil das alles auf realen Geschichtsfakten basiert. Natürlich Schreiberlinge. Das heißt, Writers, die die ganze Geschichte im Hintergrund designen oder die Dialoge schreiben. Dann Musik, Komponisten, Komponistinnen, das ist natürlich auch was Großes. Und da gibt es dann die wirklich die Hintergrundmusik gestalten oder auf der anderen Seite die vielleicht die kleinen Soundeffekte machen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein kleines Hufgeräusche haben will. Dass ich solche kleinen Soundeffekte einspiele. Fast aus jeder Sparte, also die großen Spiele natürlich auch Business, Marketing, Law. Also ich glaube, ich wüsste vermutlich fast gar keinen Bereich, wo man sich nicht einbringen kann in der Spielentwicklung.
Gibt es jetzt auch Möglichkeiten, in diesen Bereich zu kommen ohne ein Studium? Gibt es da konkrete Lernwege, Lernpfade deiner Meinung nach?
Ich selbst habe ja auch nicht Spieleentwicklung in meinem Informatikstudium erlernt, sondern habe mir das alles selbst beigebracht oder beziehungsweise habe dann ja auch in der Industrie gearbeitet und habe dort auch sehr viel Know-how in dem Bereich aufgebaut. Es gibt aber heutzutage, es ist ja extrem schön, was man sich alles selbst durch Videos, durch Tutorials, durch Online-Kurse wie Coursera und Co. beibringen kann. Also wir leben aktuell in einer Welt, da ist Lernen wirklich überall. Also was sich da getan hat, ist so unglaublich schön und so vielschichtig. Und egal, wo wir im Internet hinschauen oder auch wenn das erst TikTok ist, also jede Plattform wird ja schon für Lerninhalte verwendet. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Also wir sind nicht abhängig von dem, was wir in der Schule lernen oder was wir auf der Universität lernen. Wenn es ein bestimmtes Fach gibt oder eine bestimmte Disziplin, die uns interessiert, hat sicher schon jemand ein YouTube-Tutorial oder einen kleinen Online-Kurs dazu gestaltet. Und das ist genauso, wie ich mir die Expertisen für Game Design, Gamification-Strategien, Virtuality-Design und Co. angeeignet habe. Zum Beispiel Game Development-Kurse hat es nicht gegeben, als ich studiert habe. Die hab ich in die TU Graz gebracht, nachdem ich mir das halt selbst angeeignet habe. Ich kann da auch nur raten, auch vielleicht verschiedene Sachen auszuprobieren. Im Game Development Bereich kann man auch erste kleine Spiele allein entwickeln, ohne gute Programmierkenntnisse noch, mit Tools wie GameMaker zum Beispiel. Und da kann man sich einfach dann total austoben. Gerade im Game Development Bereich gibt es dann auch noch Events, die heißen Game Jams. Das sind Hackathon-ähnliche Formate. Das bedeutet so viel, dass ich mich gemeinsam mit anderen, die brauche ich gar nicht kennen, aber innerhalb von 48 Stunden setzt man sich an einem Ort zusammen oder aktuell findet auch sehr viel online statt und versucht innerhalb von diesem kurzen Zeitraum zusammen mit vielen Fremden, also in Vierer- oder Fünfergruppen, mit verschiedenen Talenten, also da kommen dann oft Programmierende, Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen zusammen und arbeiten halt gemeinsam dann innerhalb von diesem kurzen Zeitraum an einem Spieleprototyp. Und das ist natürlich auch eine ganz gute Chance, dass man erstens einmal reinschnuppert, dass man dann schon ein erstes Spiel fürs eigene Portfolio hat und dass man natürlich auch die Leute kennenlernt.
Also wenn du am Abend zu Hause bist, Feierabend hast, spielst du dann noch? Und wenn ja, was spielst du da?
Ich lese sehr viel, ich schaue auch immer noch viel Dokumentationen oder einfach nur Serien. Aber ich spiele auch fast jeden Abend, ich streame sogar. Also ich habe einen regelmäßigen Twitch-Stream, wo mir auch andere dabei zuschauen können, wie ich spiele oder über die Spiele rede oder ab und zu über Spieleentwicklung rede. Also das ist mir schon sehr wichtig, natürlich.
Ich habe ja früher selbst eine Beziehung gehabt mit einem Gamer sehr lang und war dann auch mit ihm immer wieder auf diesen LAN-Partys. Wir haben dann auch oft in unterschiedlichen Städten von Österreich eben auch diese Spieler in echt getroffen. Hast du durch Spielen schon Freundschaften geschlossen?
Ja, sicher.
Freundschaften fürs Leben auch?
Ja, also ich meine, das ist einer der wertvollsten Dinge, die uns eigentlich auch Spiele geben. Also wenn wir uns auch die Statistiken anschauen, die meisten von den Spielenden, von den Gamern haben spielen wegen den sozialen Interaktivitäten und haben Freundschaften oder sogar Partnerschaften durch Spiele entdeckt. Und natürlich, also auch durch meine Game Dev Org, Gaming-related Aktivitäten habe ich natürlich ganz viele tolle Freundschaften entdeckt, auch auf Twitch hier.
Bist du früher auch auf die LAN-Partys gegangen?
Nein, das nicht. Also ich habe meistens für mich daheim Konsolenspiele gespielt.
Mit welchem Frauenbild, Rollenbild, jetzt auch mit dem Bild gegenüber Videogames bist denn du aufgewachsen?
Naja, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 3 Jahren schon auf einem Computer herumwerkeln habe dürfen und Spiele spielen habe können. Ich glaube, bei uns war es relativ neutral, aber allein, wenn man dann die Geschenke kriegt, von Puppen bis zu Barbies und Co., das ist ja nicht nur in der eigenen Familie, das kommt ja eigentlich von allen Ecken irgendwo daher. Da muss man einfach überall ansetzen.
Wie kam es denn dazu, dass du mit 3 Jahren schon mit Videogames, den Geschmack von Videogames gekommen bist?
Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater war immer, also er war nicht im technischen Bereich tätig, aber er immer interessiert an den neuesten Technologien. Und jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir schon relativ früh einen Computer daheim gehabt haben, relativ früh Zugang zum Internet. Und ja, anstatt dass mir das verboten hat, hat man mich halt herumprobieren lassen. Und das hat mir auf jeden Fall von Anfang an diese Hemmschwelle genommen, dass ich mich auf einen Computer setze und Sachen ausprobiere.
Hattest du jetzt auch in deiner Rolle, in dem, was du bisher erlebt hast, als Studentin, als Professorin, das Gefühl, dass du nicht ernst genommen wirst?
Würde ich nicht so sagen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, also gerade auch wenn man einer unterrepräsentierten Gruppe angehört, dass man sich trotzdem traut, sichtbar zu sein. Unabhängig davon, ob ich als eine Frau in einer Männerwelt bin oder irgendeiner unterrepräsentierten Gruppe angehört. Aber es ist, glaube ich, trotzdem immer ganz wichtig, dass man sich einen gewissen Mut antrainiert. Natürlich ist es wichtig, dass man einen Support von der Gruppe bekommt. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man, wenn man diesen Support bekommt, diesen annimmt und sich auch traut, anders zu sein.
Jetzt vielleicht gar nicht per se gegenüber dich, aber auch gegenüber andere weibliche Studentinnen. Hast du da jemals Vorurteile auch mitbekommen?
Nein, also glücklicherweise nicht. Ich glaube, gerade unsere Bubble, wir sind sehr froh über weibliche Studierende. Und das wird, glaube ich, auch sehr kommuniziert. Und da gibt es da wirklich auch sehr offene und positive Einstellungen gegenüber jungen Studierenden.
Vermisst du die Frauen in der Informatik?
Nein, wir kämpfen sehr stark dafür, dass wir mehr werden. Also das ist natürlich, es ist so wichtig, dass die Informatik bunter wird auch. Weil in jedem Bereich gibt es so viele Vorteile, wenn es diverse Teams sind. Da rede ich jetzt auch nicht nur von Geschlecht, aber es ist einfach ganz wichtig, also gerade im Bereich Digitalisierung, wenn wir Apps, wenn wir Algorithmen designen, also gerade Stichwort sexistische Algorithmen, über das habt ihr sicher schon in einer vorigen Podcast-Folge irgendwann einmal geredet und philosophiert, aber es gibt ja so viele Studien, die aufzeigen, warum das notwendig ist, dass solche Probleme von diversen Teams behandelt werden, Studien von diversen Teams designt werden oder Algorithmen auch von diversen Teams entwickelt werden. Und ich merke schon auch, dass das, glaube ich, auch hilft, wenn ihr als weibliche Professorin, als vielleicht als Rollenmodel, das vielleicht auch einen positiven Impact haben kann. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall weg von diesen ständigen Ideen, wie die Informatiker auszuschauen haben. Diese Idee, dass es immer der Junge, der im Keller sitzt und 100.000 Pickel hat. Oder dieses Kommunizieren von, hey, hast du dich wohl gefühlt oder fühlst du dich wohl? Ja, ich habe mich nie unwohl gefühlt in einer Gruppe von Informatikern, aber irgendwie. Es ist oft fast ein bisschen Angst machen, hey, du kommst in ein Umfeld, wo viele Männer sind, du hast dich unwohl zu fühlen. also dass man schon vorab Ängste nimmt, weil wie gesagt, auf was ich hinausführe. Also ich habe mich da nie unwohl gefühlt, aber viele gehen davon aus, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Das sind nur Männer und sitzen den ganzen Tag nur vom Computer. Ja, und wer sagt mir das? Hat mir das ein Informatiker oder Informatikerin gesagt? Na, das sind halt oft Personen, die aus ganz, ganz anderen Bereichen kommen und einfach nur diese Klischees im Kopf haben, aber wie es in der Wirklichkeit ausschaut, das ist halt total unterschiedlich.
Ich meine, was ich halt schon gemerkt habe, wo ich mich dann schon ein bisschen unwohl gefühlt habe, war das schon in der Wirtschaft draußen, Kundinnentermine zum Beispiel, wo man einfach mit Menschen in Kontakt kommt, die das halt einfach nicht gewohnt sind, dass halt die technischen Dinge dann eine Frau macht, den technischen Support eine Frau macht und die sie vielleicht einen Mann erwarten oder einem Mann mehr glauben. Also das waren eigentlich die Dinge, wo ich mich dann ein bisschen unwohl gefühlt habe.
Aber genau, und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man, also gerade auch, ja, wir sind statistisch gesehen noch stark in der Unterzahl. Das heißt, wir sind dann oft etwas Neues, etwas Fremdes. Und gerade da ist es dann, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach positives Vorbild ist. Und ja, wenn du es sagst, okay, du wirst dann einmal schräg angeschaut. Ja, das ist die Bürde unserer aktuellen Zeit vielleicht. Und es ist ganz wichtig, sie davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern im Gegenteil, ab dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich das bewirkt, dass wenn das nächste Mal eine weibliche Programmiererin dort auftaucht, dass die vielleicht nicht mehr schräg angeschaut wird, weil das ist ja dann schon ein bisschen was Normaleres.
Ja, oder, ich meine, ich weiß nicht, ob du da einen Druck verspürst, aber ich denke mal, irgendwo kann es ja sein, wenn ich versagt habe, dann habe ich halt genau den Vorurteilen auch in den Händen gespielt, weil wenn man das jetzt versaut, dann wird es noch blöder für die anderen Frauen.
Was du gerade ansprichst, ist auch das bekannte Imposter-Syndrom, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, egal wie gut man ist, dass man nicht gut genug ist. Ich denke mal, wir sind alle irgendwann früher oder später damit konfrontiert. Und ob das was Schlechtes oder was Gutes ist, das weiß man noch gar nicht. Also ich habe erst letztens eine relativ interessante erste Studie in die Richtung gehört, dass gerade auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen oft von diesem Syndrom, ich weiß nicht, ob Syndrom auch ein guter Begriff dafür ist, aber davon heimgesucht werden oder diese Art von Gefühl haben. Aber ob das dann nicht so ein kleiner positiver Motivationskreis ist. Weil ja, manchmal habe ich das Gefühl, hey, ich wäre jetzt in der Sache gerne ein bisschen besser gewesen oder hab Angst, dass ich da vielleicht nicht gut genug bin. Ja, sicher geht es mir auch oft so. Aber dann, was ich dann halt tue, dass ich genau in der Sache versuche, besser zu werden. Und bin ich vielleicht genau dort, wo ich jetzt bin, weil ich immer versucht habe, mich zu verbessern? Vielleicht. Vielleicht war das die Motivation und ich habe mich nie gestresst dadurch gefühlt, sondern einfach positiv motiviert, dass ich mich verbessern, dass ich Neues lerne. Ich glaube, was halt schwierig ist, wenn ab dem Zeitpunkt, wo man sich stressen lässt. Aber für mich war es halt immer ein Anreiz, wo man gedacht habe, hey, jetzt weiß ich, ich werde die Person treffen oder ich sollte über das einen Vortrag geben und dass ich mich dann einfach noch weiter in diese Materie vertieft habe. Und vielleicht bin ich jetzt da, wo ich heute bin, weil mich das dann einfach in so einen Interessezyklus gebracht hat, also positiv motiviert hat.
Wenn du jetzt auch zurückblickst, was hätte dir da auch noch geholfen? Was kann man da noch tun? Wie schafft man es denn sonst noch, dass Frauen auch die Informatik, die IT attraktiv finden?
Ich finde, das fängt halt bei Tag null an. Es ist halt extrem schwierig und meiner Meinung nach ab und zu ein bisschen absurd, in welche Rollen wir halt von Tag null eigentlich gedrängt werden. Ich meine, da werden Rollen geschaffen, noch weit bevor es irgendwie in eine Ausbildung kommt. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel, ich fände es irrsinnig wichtig, dass wir Informatikunterricht schon in Schulen haben. Also damit meine ich wirklich, also auf der einen Seite Medienkompetenz, aber auf der anderen Seite Codingunterricht. Aber das hilft ja gar nichts, wenn die Jugendlichen dann heimkommen und daheim gibt es dann wieder die gleichen Probleme mit Rollenvorstellungen, dass der von Jungen ist okay, wenn der nach der Schule Minecraft spielt, für das Mädchen soll lieber was anderes machen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall dringend mehr Coding, mehr Informatik und informatiknahen Unterricht direkt in Schulen, so früh möglich. Und auf der anderen Seite wirklich Aufklärung. Ich brauche nur in mein Themenfeld zu schauen. Was Leute sich unter Videogames vorstellen, das ist absurd. Das ist so, als würden wir uns eine Filmwelt anschauen und wir reden jetzt die ganze Zeit nur über Pornos. Das ist genauso ein diverses Medium und die meisten wissen das nicht und fangen an, Sachen zu verurteilen, die sie selbst noch nie probiert haben. Und ich denke mal, da müsste man halt auch ganz stark aufklären über die Medien.
Ja, du hast jetzt was ganz Wichtiges angesprochen, dieses Beurteilen. Also wir neigen alles sehr stark dazu, immer wieder zu beurteilen, ohne es überhaupt genau zu wissen. Was tust du dagegen, dass dir eben das nicht passiert, dass du nicht in diese Beurteilungen, Wertungen so schnell verfällst?
Gerade in der Wissenschaft machen wir jeden Tag nichts anderes. Also das ist eigentlich was wir lernen, dass wenn wir irgendeinen Gedanken im Kopf haben, dass wir uns dessen bewusst sein, dass diese Hypothese oder diese Frage eventuell falsch sein könnte. Und das ist diese wissenschaftliche, also wenn ich mir irgendwas überlege, dann ist das für mich voll okay, wenn das, was ich mir überlegt habe, falsch ist. Das ist aber in der Gesellschaft oft nicht so. In der Gesellschaft ist es oft so, okay, wenn ich jahrelang gehört habe, dieses Vitamin ist extrem, Vitamin C wird voll gut für mich sein und dann sagt mir irgendjemand, das hat die und die und die Probleme unter Umständen, dann braucht das für mich ganz lang, bis ich überreiß. Ja, vielleicht soll ich das nochmal recherchieren. Das, was ich mein Leben lang gelernt habe, ist vielleicht anders oder falsch. Ich denke mal, da müssen wir offener sein, unsere eigenen Gedanken und Ideen zu hinterfragen. Aber damit meine ich nicht nur die Informationen, die wir von außen kriegen, sondern die Informationen, die wirklich von uns heraus sprudeln.
Wenn jetzt ein junges Mädchen zu dir kommt und sagt, ich will so werden wie du, ich will das werden wie du, wie komme ich dorthin? Was würdest du ihr antworten?
Naja, sich auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen, nicht Angst haben, vielleicht nicht immer auf die Meinung aller hören, sondern sich selbst auch zutrauen, in sich selbst hören, teilweise Sachen selbst in die Hand nehmen. Zum Beispiel, dass man selbst sich durch diese Online-Kurse kramt und einmal schaut, hey, ist da irgendwas dabei, was mir Spaß macht? Und wenn Sachen unsicher sind, zum Beispiel, was soll ich studieren? Oder ich weiß nicht ganz genau, ob mir das Spaß machen wird. Das einfach selbst in die Hand nehmen und vielleicht ein paar Nachmittage opfern und selbst daheim Bücher dazu lesen oder eben vielleicht ein paar Tutorials ausprobieren.
Was ist denn das Mutigste, was du jemals gemacht hast?
Ich behaupte, Informatik zu studieren, ohne dass ich genau gewusst habe, was Informatik ist. War das Mutigste, aber auch das Beste.
Wenn du jetzt heute auch in einer Klasse stehst mit 6-7-jährigen Kindern, 7-8-jährigen Kindern, wie würdest du denen die Informatik beschreiben, was das ist?
Als Tool, in dem ich meine bunten Gedankenwelt den anderen visualisieren kann.
Was hat dich persönlich jetzt auch in der Schule motiviert? Was waren da deine Lieblingsfächer?
Ich war sicher nicht übertalentiert in der Schule. Ich bin selbst in ein Gymnasium gegangen. Das heißt, wir haben keinen starken Informatikunterricht gehabt. Aber mir hat auf jeden Fall immer die Breite ziemlich motiviert. Also ich habe in jedem Fach etwas gefunden, was mich interessiert hat. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht, wie vielleicht manche glauben würden, ein Mathe-Genie war oder eigentlich einen ganz starken Informatikunterricht hatte.
Wie war das dann bei dir auch während des Studiums? Warst du da dann ein Genie? Warst du da dann viel besser, als du in der Schule warst? Oder ja, wie ist es auch gekommen, dass du dich auch so etablierst in der Wissenschaft? Gibt es da Rezept dafür?
Ich glaube, was halt essentiell ist, dass man was findet, was einen motiviert. Und für mich war die Informatik, es war für mich natürlich nicht leicht am Anfang, also gerade aus einem Gymnasium kommend, habe ich nicht die gleichen Voraussetzungen gehabt, vielleicht manch andere von einer HTL. Wie gesagt, ich habe eigentlich so ein bisschen die Breite gesehen durchs Gymnasium, was ich dann später auf jeden Fall für mich persönlich, wo ich hin wollte, doch als Vorteil für meinen Lebensweg aufzeigt hat. Wie bin ich dann dorthin gekommen, wo ich jetzt bin? Naja, ich glaube, dass ich einfach wirklich für mich etwas gefunden habe, was mir eigentlich wirklich Spaß macht, was mir Freude macht und wo ich sehe, dass ich einen Impact haben kann. Ab dem Zeitpunkt, wo ich zum Studieren angefangen habe, das ist ja nicht unbedingt so, dass man sagt, hey, ich fange jetzt an zu Informatik studieren, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich weiß ganz, ganz, ganz genau, was mich erwartet. War das dann doch ein bisschen eine Blackbox? Man hat nicht genau gewusst, okay, was ist die Informatik, was erwartet uns da? Und da gibt es dann ja auch diese Horrorgeschichten und viele glauben, dass die Informatik vielleicht ganz was anderes ist, als sie dann am Ende wirklich ist. Und ich habe dann eigentlich im Laufe des Studiums dann überhaupt entdeckt, was die Informatik alles ist, was sie alles kann, was ich damit alles machen kann. Ich meine, ich arbeite zum Beispiel auch total gern kreativ. Ich arbeite, wie ich vorher erwähnt habe, auch gern interdisziplinär. Mir interessieren unterschiedliche Sachen. Ich würde voll gern künstlerisch arbeiten. Bin halt nicht so begabt im Bereich Zeichnen oder Schreiben. Aber ich habe dann irgendwie entdeckt, dass in der Informatik durchs Programmieren kann ich doch, also gerade wenn man sich jetzt Spiele vorstellt oder virtuelle Welten, alles, was in meinem Kopf ist, anderen zeigen und sogar begehbar machen, interaktiv machen. Die können in meinen Gedankenwelten herumspazieren und sogar damit interagieren oder sogar meine Gedanken erweitern. Und das ist für mich so ein schöner, toller Moment zu sehen, wie man Leute durch die Informatik begeistern kann oder die Welt sogar ein Stück besser machen kann, eben wenn wir Applikationen fürs Lernen machen oder für den Medizinbereich.
Ich kenne dich ja auch von den E-Learning-Tagungen vor 10 Jahren an der FH Joanneum und ich kann mich noch ganz genau erinnern, weil ich war in den Präsentationen, die du damals mit den Kollegen gehalten hast und ich habe die damals schon als sehr schüchtern auch wahrgenommen und als sehr zurückhaltend und wenn ich das mit dem Vergleiche, wie die heute wahrnehmen, wenn ich die wo sehe und wenn ich die reden höre, dann ist so ein Riesenunterschied. Wird man mit dem Alter da einfach sicherer auch? Oder hast du das halt wirklich, hast du aktiv daran gearbeitet?
Ich habe tatsächlich komplette Panik vor Präsentationen gehabt. Also meine ganze Schullaufbahn und zu 99% der Zeit, wo ich studiert habe, habe ich echt wirklich Panik vor Präsentationen und vor öffentlichen Auftritten gehabt. Das heißt, angefangen zu schwitzen, zu stottern, das komplette Programm und vermutlich viel schlimmer, als das viele andere erleben. Und das ist was ich immer voll gern jungen Menschen auch mitgebe, dass man, egal wie schlimm es ist, dass man es einfach gut trainieren kann. Bei mir war es dann, was dann wirklich für Trainieren, für Vorlesungen geben. Ich habe jetzt noch keine speziellen Coaching oder ähnliche Sachen in die Richtung wahrgenommen, aber ich habe mir einfach den Ängsten gestellt und bin dann halt in eine gewisse Routine gekommen. Das hat auf jeden Fall geholfen, dann mehr und mehr in der Lehre tätig zu sein. Ich verwende auch eine Technik, wo ich mir oft überlege, okay, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was passieren kann? Wenn ich dann einfach sehe, okay, ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich vielleicht dann panisch in Ohnmacht falle vor dem Publikum. Okay, dann müssen sie mich halt raustragen. Ja, so what? Dann hat man halt eine lustige Geschichte für eine Woche. Aber das Beste, was mir passieren kann, es ist immer so schön, wenn ich dann einfach merke, ich kann das Thema, was mir wichtig ist, was viele einfach noch nicht kennen, was viele noch nicht wertschätzen, kann ich in die Welt tragen und kann so vielleicht auch andere Leute begeistern. Der Nutzen, der dadurch entsteht, ist viel größer als die Tragik durch eine etwaige Peinlichkeit, die dann eine Woche vielleicht im Kopf wäre.
Ich war auch so jemand wie du. Also wenn man mich in der Schule, wenn mir die Lehrpersonen angesprochen haben, dann bin ich rot angelaufen und ich wurde als nur nicht angesprochen werden. Jegliche Präsentation hat zu Schweißausbrüchen geführt und alles. Und aus irgendeinem Grund ist das heute überhaupt nicht mehr der Fall. Also dieses Rotanlaufen ist bei mir zum Beispiel komplett weg. Und ich frage mich immer, wie ist das passiert, dass das einfach komplett weggehen hat können? Also irgendwo muss da in meinem Weg was passiert sein, dass das halt einfach nicht mehr da ist, weil ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass mir dieses Rotanlaufen an der Markengesicht mein ganzes Leben lang begleiten wird. Hast du jetzt auch Leute gehabt, Mentoren gehabt, die dir eben da auch Feedback gegeben haben und so, dass du dir weiterentwickeln konntest? Oder was hast du da gemacht? Hast du dir da auch aufgenommen mit Videos? Hast du dir das dann angeschaut? Was waren da deine Strategien auch konkret?
Nachträglich habe ich da wenig Strategien gehabt. Würde ich nochmal zurückgehen, wüsste ich jetzt vermutlich eine Reihe von Möglichkeiten, die da helfen würden. Bei mir war es dann wirklich eine gewisse Routine und dann dieser Moment, weil jetzt ich gebe irrsinnig gern Talks und gebe auch Keynotes und freue mich einfach jedes Mal, wenn ich über das Thema reden kann. Und deswegen vermittle ich das eigentlich oft auch ganz gern, dass das oft, ja, auch aus dem Worst-Case-Szenario, wie es bei mir war, eine recht gute Erfolgsstory werden könnte. Aber sowas wie a Coaching oder Videos aufnehmen, sowas würde auf jeden Fall helfen. Also sowas kann ich allen anraten. Habe ich damals aber nicht verwendet, hätte mir wahrscheinlich sehr viel Zeit erspart.
Du hast ja kurz erwähnt, dass du jetzt gar nicht diese Begabung fürs Schreiben hast. Jetzt ist aber gerade in dem, was du machst, natürlich auch sicher ein großer Anteil des Schreiben. Hilft da ein Team?
Wenn ich gemeinsam mit anderen arbeite, kommen so viele neue Ideen. Also es ist jedes Mal ein extra Gehirn, eine extra Lebenserfahrung, die dazu kommt. Und ich denke mal, jede Kooperation, jedes Mal zusammen mit Leuten aus anderen Disziplinen, anderen Kulturen und so weiter und so fort zusammenarbeiten, hat immer einen positiven Impact.
Wie ist es für dich auch, so eine tonangebende Position zu haben?
Ich versuche schon, dass wir im Team sehr miteinander arbeiten. Also ich mag es nicht den Ton angeben, sondern ich finde das extrem toll, was alle meine Mitglieder im Game Lab für Ideen einbringen etc. Und wie gesagt, im schönsten Fall sind alle besser als ich, zumindest in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich würde da nie einen Ton angeben wollen, sondern für mich ist das wirklich ein Miteinander.
Gibt es einen Leitsatz, einen Ratschlag oder irgendwas anderes, was du dir immer wieder vor Augen führst, das dir auch hilft?
Was oft und überschätzt wird, ist dieser Drang zur Perfektion. Also ich versuche schon, natürlich ist es mir wichtig, dass man gute Ergebnisse erzielt und dass man, aber diese 100% zu erreichen, der Weg, diese letzten 5%, dass man diese 100% erreicht, brauchen oft so viel länger, als dass sie es wahrscheinlich wert sind. Und ich glaube, das ist was sehr vielen vermutlich helfen würde, nicht immer nach Perfektion zu streben, sondern zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen. Das reicht oft, diese 90% oder 95%, aber dafür 5 coole Projekte haben, anstatt dass man eins hat, wo man diese 100% erreicht hat.
Jetzt hast du ja auch sehr viele Preise schon bekommen, sehr viele Auszeichnungen. Was haben die mit dir gemacht?
Es ist schon schön zu sehen, wenn die eigene Forschung, also vor allem als Forscherin, wenn die eigene Arbeit sichtbar wird. Wir wollen ja damit was erreichen. Wir wollen zum Beispiel die Ausbildung ein Stück besser machen oder aufzeigen, dass Spiele durchaus was Positives sind. Wenn man dann einfach das reflektiert bekommt von der Gesellschaft oder von Agenturen oder von Magazinen, dass das was ist, was wertgeschätzt wird, dann ist das doch eine sehr, sehr schöne Reflexion. Also wo ich mir dann einfach denke, das, was ich mache, wird eben auch, es ist auch sichtbar. Dann können sie verwendet werden und dann helfen sie vielleicht auch und haben diesen Impact.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie organisiert bist du denn?
Und kommt immer drauf an. Also ich habe schon viele Tools, die mir helfen, aber zum Beispiel Produktivität und Procrastination, das sind ja immer Themen, die uns alle, glaube ich, regelmäßig beschäftigen. Und da habe ich halt irrsinnig viele Tools ausprobiert und dann auch für mich entwickelt, die mir helfen, dass ich produktiv bleibe und eben Procrastination verhindere, so gut wie es geht. Aber ich glaube, ich lebe schon in einem kleinen organisierten Chaos. Also für mich ist auch jeder Tag immer ein bisschen eine neue Überraschung, aber ich versuche so viel Organisation wie möglich halt reinzubekommen durch solche Tools wie den Tag gut planen oder in der Früh hinsetzen, eine Art Morning Ritual haben. Was dabei halt ganz wichtig ist, dass sowas wie Failure, dass es voll okay ist, wenn das einen Tag nicht funktioniert, wenn dann ein Tag total anders abläuft und ja, ich glaube, das ist was man allgemein einfach oft akzeptieren muss. Wir sind nicht jeden Tag gleich gut. Es gibt gute Tage, schlechte Tage und das ist zu akzeptieren.
Wie technologisiert kann man sich denn deine Wohnung, deinen Haushalt vorstellen?
Mittel. Mittel. Also ich habe natürlich auch für meine, also für die Games immer die neuesten Konsolen und habe auch Streaming-Setup. Aber auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch Räume, wo kaum Technik sind. Also das versuche ich schon irgendwie gut zu balancieren. Mir ist Technik sehr wichtig, aber mir ist auch die Natur und die Kunst und die Kultur extrem wichtig. Und das versuche ich doch dann irgendwie alles unter ein Dach zu bringen.
Vielen, vielen lieben Dank.